interspaces.
An interdisciplinary podcast.
Willkommen zurück zu Interspaces, dem Wissenschaftspodcast des CIF, dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld. Ich bin Rebecca Meutmann und ich freue mich auf die heutige Folge. Weiblich gelesene Personen interessieren sich nicht für Technik, männlich gelesene sind nicht so einfühlsam und kluge Menschen tragen immer Brillen. Stereotype begegnen uns in vielen unterschiedlichen Situationen und sind häufig vor allem sehr langlebig, wie die hartnäckigen Vorurteile, zum Beispiel gegenüber Blondinen. Woher kommt das Bedürfnis eigentlich, Menschen nach Kategorien sortieren zu wollen, die häufig in Stereotypen münden? Wie entstehen bestimmte Stereotype und wie setzen sie sich durch? Aus welchen unterschiedlichen Perspektiven kann man sie in wissenschaftlicher Hinsicht betrachten? Darüber spreche ich heute mit Benjamin Parsen aus der Informatik mit dem Schwerpunkt KI in der Bildung, mit Rima-Maria Rahal aus der Psychologie mit dem Schwerpunkt Entscheidungsfindung und mit Soziologin Nadine Zwiener-Collins mit dem Schwerpunkt Politik und Geschlecht. Alle drei sind Fellows im CIF-Postdoc-Netzwerk Das junge CIF und damit reiht sich diese Folge in unsere Junges CIF-Serie ein, von der es auch schon einige andere Folgen gibt, also hört da gerne auch mal vorbei, aber erstmal diese Folge natürlich zu Ende hören. Und ja, willkommen ihr drei, vielen Dank, dass ihr heute hier seid und stellt euch doch gerne selber nochmal kurz vor, euren genaueren Hintergrund und so weiter. Und damit es keine Verwirrung gibt, sage ich jetzt, wir bleiben im Alphabetischen und starten mit Benjamin.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Rebecca. Du hast ja schon das Wesentliche gesagt, aber was vielleicht noch hier interessant ist, was habe ich eigentlich mit Stereotypen zu tun? Das Erste ist natürlich, dass man in der Informatik in einem Feld arbeitet, das selber stereotypisiert ist, durch Nerdstereotypen, aber auch durch Geschlechterstereotypen. Und der andere Grund ist, dass ich tatsächlich mit Thekla Morgenroth und Michelle Stratemeier zusammenarbeiten durfte zur Forschung über Stereotypen, insbesondere im Gaming-Bereich.
Hi, ich bin Rima. Ich bin Psychologin und dann drängte sich quasi auf, dass man auch mal was über Stereotypen gehört hat. Mein Forschungsschwerpunkt bewegt sich tatsächlich auch relativ nah an dem Bereich. Ich interessiere mich zum Beispiel darüber, wie Entscheidungen anders getroffen werden, wenn es darum geht, dass jemand aus dem eigenen Team, aus der In-Group, sagen wir, betroffen ist, als im Vergleich zu Situationen, bei der eine Out-Group-Person betroffen ist. Das heißt also, schlussendlich forsche ich zu Diskriminierung. Und in diesem Themenbereich spielen natürlich Stereotype eine große Rolle.
Nadine.
Erstmal danke für die Einladung. Und mein Interesse ist in hauptsächlich Stereotype, die nach Geschlecht sind. Also mich interessiert, wie wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Männer und Frauen sind. Und das wirkt sich auf ganz unterschiedliche Art und Weisen aus. Also zum einen in der Gesellschaft sehen wir das, aber mein Interesse ist ganz speziell auch in der Politik. Also wie wir zum Beispiel männliche und weibliche PolitikerInnen anders stereotypisieren und wie sich das dann auf unser politisches Verhalten auswirkt.
Ja, sehr spannend. Also ihr merkt, dass man aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf jeden Fall auf den Gegenstand schauen kann. Und ich hoffe, wir sprechen heute viele verschiedene davon an, aber verwirren euch natürlich nicht so viel. Es gibt nämlich Leute, die immer so ein schönes Narrativ und so einen roten Faden in diesen Folgen erwarten. Und ich finde eigentlich immer ganz spannend, wenn es den nicht komplett gibt, weil das ist ja eigentlich das Interessante, auch bei interdisziplinärer Forschung allgemein und auch bei Perspektiven aus verschiedenen Disziplinen, die aufeinandertreffen. Aber das nur mal kurz am Rande, weil ich da neulich ein Gespräch mit jemandem drüber hatte in Bezug auf den Podcast. Ich habe im Intro ja mal kurz die guten alten, ich habe Anführungszeichen in der Luft gemacht, Blondinenwitze angesprochen. Das ist jetzt natürlich eher so ein haha, leichtherzigeres Beispiel, aber wenn ihr so ein bisschen an so hartnäckige Stereotype denkt, so was fällt euch dann als erstes ein? Also habt ihr irgendwie sowas, wo ihr immer so denkt, das kann doch nicht immer noch ernsthaft irgendwie so ein Vorteil-Klischee sein oder wie auch immer?
Ja, also ich muss gar nicht weit gucken und gar nicht weit überlegen, bis mir direkt was einfällt. Ich bin eine weiblich gelesene Person, ich bin eine Frau. Und wenn ich im Hörsaal stehe, dann ist es also gelegentlich schon mal vorgekommen, dass mich Leute einfach für eine Studentin gehalten haben, obwohl ich die Person war, die Vorlesung gehalten hat. Und es gibt also klare Stereotype, Frauen nicht so viel Kompetenz zuzutrauen wie Männern oder weiblich gelesenen Personen wie männlich gelesenen. Und da, ja, wie gesagt, muss ich jetzt in meiner eigenen Erfahrung nicht weit gucken und denke, das ist wahrscheinlich ein Stereotyp, das viele andere auch so in ihrem Alltag wiedererkannt haben.
Ja, kann ich gerne dran anschließen. Ich organisiere ziemlich viele Konferenzen und Workshops und ich finde, da merkt man zum Teil auch bei sich selbst, wie man sich dabei ertappt, bei dieser männlich gelesenen Person, die ist so wichtig und so eine Autorität im Feld, da kann man sich gar nicht leisten, die nicht einzuladen. Und das denkt man erstaunlicherweise bei Frauen weniger naheliegend. Da sollte man sich im Zweifel immer noch mal selber kontrollieren, ob das jetzt gerade wirklich stimmt. Und ist zum Teil dann überrascht, wenn man zum Beispiel Zitationen oder andere Maße anschaut, die ja auch nicht objektiv sind, ne? Aber wen man da gerade weniger Kompetenz oder weniger Autorität zuschreibt als anderen. Und der andere Fall ist natürlich dieses hartnäckige Stereotyp, dass Technikaffinität eher männlich gelesenen Personen zugeschrieben wird. Und wer da um Hilfe gefragt wird im Hörsaal, wenn was nicht funktioniert oder so weiter. Also gibt es viele Alltagssituationen, wo man dann überrascht wird, wem dann spontan Technikaffinität zugeschrieben wird und wem nicht.
Genau, aber das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, und zwar diese Idee, dass tatsächlich, und wir sind uns ja alle relativ bewusst über Stereotype und dass sie vielleicht nicht so gut sind oder nicht so wünschenswert sind, aber dass man sich halt trotzdem vielleicht ab und zu selber dabei ertappt, dass man die noch hat. Also diese Sache, wie du gerade gesagt hast, Technikaffinität, das ist mir auch schon passiert, dass ich dann halt den männlichen Student gefragt habe, ob er mal schauen kann, dass die Technik nicht funktioniert. Und das finde ich daran eigentlich sehr interessant, dass die passieren können, selbst wenn man sich dem eigentlich relativ bewusst ist.
Darauf hätte ich jetzt auch definitiv nochmal direkt abgehoben, diese Selbstreflexion, ne? Also, dass man selber auch immer wieder merkt, gerade wenn man eigentlich jemand ist, der auch schon lange in der Forschung und Wissenschaft und Akademie unterwegs ist und dann trotzdem, also einfach von seinem Studium her zum Beispiel noch so geprägt ist, da gab es dann halt so die fünf, in meinem Fall, großen Typen aus der Literaturwissenschaft und es waren halt wirklich auch eigentlich immer Typen. Und das ist halt schon, selbst wenn man das natürlich, ne, im Nachhinein, je nachdem, wo man studiert hat, also bei mir war es halt wirklich auch so, dass es doch sehr männlich-weißer Kanon tatsächlich war und es noch nicht so viel Lehrpersonal gibt, was da eben darauf geachtet hat, andere Seminare anzubieten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen besser geworden. Aber trotzdem ist man davon ja einfach geprägt, weil das sind ja die Dinge, die ich gelernt habe und ich musste mir alles danach ja irgendwie dann nochmal selbst drauf schaffen und das ist ja schon nochmal auch ein anderer Kontext als sowas immer im Seminarzusammenhang oder wenn man so viele Hausarbeiten drüber geschrieben hat. Ja, das merke ich dann auch immer wieder und finde es immer ganz spannend und vor allem, wenn man teilweise ja dann auch versucht, Dinge immer paritätisch zu regeln und dann ich mir schon manchmal Gedanken mache, oh Gott, jetzt habe ich hier eine Podcast-Folge schon wieder mit irgendwie zwei Männern zum Beispiel geplant, so, da muss ich aber auch wirklich aufpassen, dass die nächste, die ich hochlade, dann irgendwie wieder anders besetzt ist und es wäre natürlich schön, wenn man einfach so ein bisschen gedankenloser insofern damit umgehen könnte, weil man eben die Problematik nicht mehr hat, aber wie wir alle wissen, sind wir davon noch ein bisschen entfernt? Und das finde ich auf jeden Fall auch einen ganz wichtigen Punkt. Und da kommen wir heute bestimmt auch noch häufiger drauf. Also, weil wir natürlich alle auch irgendwie in der Wissenschaft schon lange rumhängen und deswegen da auch viele Situationen so erlebt haben. Aber genau, ihr habt jetzt alle auch schon mal kurz angeteasert, inwiefern ihr euch selber mit Stereotypen in eurer Forschung auseinandergesetzt habt. Vielleicht können wir da einfach noch mal so ein bisschen tiefer reingehen in die verschiedenen Bereiche. Ich überlege gerade, ob wir tatsächlich mit der Psychologie anfangen, weil da gibt es ja wahrscheinlich auch nochmal so fast wie so Definitionen und sowas, die du uns wahrscheinlich jetzt schon mal als Grundlage mitgeben könntest, Rima.
Ja, ich habe schon fast befürchtet, dass das auf mich zukommt, dass ich jetzt die Definitionen bringen muss und hoffe jetzt, dass ich nicht meiner Vorlesung aus dem letzten Semester widerspreche und mir das nicht irgendwie falsch gemerkt habe. Also wir sprechen eigentlich von Stereotypen dann, wenn es darum geht, die kognitive Komponente sozusagen zu beschreiben. Also wie denken wir über Menschen anders, je nachdem, welcher Gruppe sie zugehören. Und Gruppe ist jetzt hier ein echt super weit zu verstehender Begriff. Also eine Gruppe könnte zum Beispiel sein, die PsychologInnen, zu denen es sicher auch hinlängliche Stereotype gibt, also Vorstellungen, die wir damit verbinden. Zum Beispiel, alle PsychologInnen sind irgendwie alternative Ökos. Das wäre jetzt so also ein, weiß ich nicht, über meine eigene Gruppe gesprochenes Stereotyp, was mir einfallen würde. Stereotype sind also in der Regel sozusagen die, ja, Einstellungen, Vorstellungen, die wir haben über solche Gruppen. Und dazu gehört oft auch noch eine affektive Komponente, das nennen wir dann Vorurteil, ob wir eher positiv oder negativ dieser Gruppe gegenüber eingestellt sind. Also ich finde PsychologInnen super, das wäre jetzt meine Einstellung, weil ich natürlich auch zu der Gruppe dazugehöre, aber kann mir vorstellen, dass andere das anders sehen. Und wenn es dann ins Verhalten geht, also wenn ich Personen anders behandle oder mit ihnen anders umgebe, weil sie eben in einer bestimmten Gruppe sind, dann würden wir von Diskriminierung sprechen. Und das sind sozusagen, also aus der Psychologie, sagen wir mal, die Grundlagen zu diesem Themenbereich.
Da habe ich auch drüber nachgedacht, das kommt, wäre wahrscheinlich später in meinen Fragen auch noch aufgetaucht, so quasi die verschiedenen Tiefen oder die verschiedenen Schweren von Auswirkungen von Stereotypen, weil genau, man kann ja erstmal ein Stereotyp so haben, solange das jetzt nicht deinen Umgang mit Menschen beeinflusst, ist natürlich auch nicht cool, aber es ist natürlich schon schlimmer, wenn man eben wirklich daraus auch so irgendwie Handlungen ableitet, ne, und daraus irgendwie zum Beispiel Menschen eben auf eine bestimmte Art und Weise, also ne, zum Beispiel diskriminiert oder irgendwie nicht zu irgendwas einlädt oder wie auch immer jetzt in unseren Beispielen das schon so weit gehen würde. Gibt es da so, also gibt es da irgendwie Modelle, wo man sagt, das sind so diese verschiedenen, ja, ich weiß nicht, muss man an Härtegrad denken, aber sonst fällt mir gar kein gutes Wort dafür ein.
Ja, also ich würde glauben, eine Unterscheidung besteht zum Beispiel darin, ob es für das Stereotyp, was ich vertrete, oder an was ich glaube, sagen wir mal, ob es da eigentlich eine statistische Grundlage dafür gibt. Ja, also es könnte ja zum Beispiel sein, dass PsychologInnen tatsächlich oft alternative Ökos sind. Und wenn das so wäre, dann wäre es ja erstmal völlig gerechtfertigt, wenn ich eine neue PsychologIn kennenlerne, die Annahme zu haben, das ist bestimmt auch eine alternative Öko-Person. Einfach weil ich aus meiner Erfahrung als Mensch weiß, so sind PsychologInnen oft. Das hilft mir also im Wesentlichen, meine Umwelt zu sortieren, leichter zu verarbeiten, schon mal mit Erwartungen auf eine Person zuzugehen. Und deswegen können Stereotype eigentlich relativ hilfreich sein, so für uns in unserer im Sortieren der Welt quasi. Es hat natürlich aber auch eine negative Komponente, wenn also daraus dann zum Beispiel Verhalten folgt, das gegenüber dieser einen Gruppe negativ ist, diskriminierend ist. Und auch Diskriminierung kann ja durchaus positiv oder negativ sein. Man kann sich einer Gruppe gegenüber anders verhalten als anderen in einem positiven Sinne. Also wenn ich jemanden kennenlerne, der oder die eine Psychologin ist, dann bin ich in der Regel aufgeschlossener, weil ich denke, ah ja, wir haben bestimmt was zu besprechen. Es gibt bestimmt einen gemeinsamen Erfahrungshorizont und es ist dann leicht, in ein Gespräch zu kommen. Und wenn ich... Wenn das eher nicht der Fall ist, dann könnte ich auf der anderen Seite eine negative Diskriminierung erfahren, wenn ich also glaube, PsychologInnen, mit denen mag ich eigentlich gar nichts zu tun haben, die wollen alle mich nur analysieren und verstehen dann mein Kindheitstrauma und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ja, das könnte ja auch sein, dass ich also so über PsychologInnen nachdenke, dann gibt es vielleicht eine negative Diskriminierung, nämlich, dass ich mich diesen Personen eher nicht annähere. Und in dem Sinne wäre das dann also, würde ich sagen, die problematischere Herangehensweise. Wobei ich also dieses Werturteil gar nicht so einfach finde, zu sagen, was ist jetzt schlimmer, positive Diskriminierung oder negative. Da könntet ihr vielleicht auch nochmal Nadine und Benjamin was dazu sagen, wie ihr das seht.
Ja, vor allem würde ich da gerne nochmal einhaken und sagen, dass es ja so ist, dass ein Stereotyp nicht nur unbedingt was mit dem oder derjenigen macht, der das Stereotyp hat, sondern ja auch mit denjenigen, über die das Stereotyp ist. Also ich glaube, wir wissen ja aus der Forschung, dass wenn man zum Beispiel Mädchen vor einem Mathematiktest daran erinnert, dass es ja dieses Stereotyp gibt, dass Mädchen und Frauen eben schlechter in Mathematik sind, dass es dann halt auch tatsächlich ihre Performance in diesem Test beeinflussen kann. Und insofern kann ja ein Stereotyp auch was machen praktisch mit denjenigen, die halt das Subjekt dieses Stereotyps sind.
Mhm. Ja, mir wäre sonst noch eingefallen, dass auch bei positiven Diskriminierungen man in eine Falle laufen kann. Also zum Beispiel wird ja tendenziell Frauen mehr Wärme zugeschrieben, was ja erstmal positiv klingt, aber andererseits bedeutet das auch, dass mehr Care-Arbeit bei Frauen landet. Oder das ist sicherlich einer der Mechanismen, warum das so ist. Und das ist dann eher ein negatives Outcome von einer eigentlich positiven Stereotyp.
Ich finde auch dieses ganze Thema von positiven Zuschreibungen immer so ganz, ja, haarig irgendwie, weil man halt genau letztendlich nie weiß, was dabei rauskommt. Also das war jetzt eigentlich, glaube ich, so ein richtig perfektes Beispiel dafür, dass man eigentlich was positiv Gelesenes irgendwie letztendlich auf systematisch, strukturell, gesellschaftlicher Ebene dann wirklich also zu einem so komplizierten, verhärteten Narrativ irgendwie wird, dass man eben kaum da rauskommt. Ne? Also und ich sehe, auch das, finde ich, ist eben irgendwas, was man, ist etwas, was man heute eben auch noch total gut sehen kann. Also wir wissen so viel über, eigentlich wäre es natürlich total wichtig, dass man Care-Arbeit verteilt und es wäre wichtig, dass man dieses und jenes paritätischer verteilt. Und es ist ja auch, also jetzt, vielleicht können wir gleich nochmal ein bisschen in Richtung Politik schwenken. Also weil ich glaube schon, dass das dann Frauen auch oft, naja, also was heißt negativ ausgelegt wird, aber dass diese Wärme zum Beispiel für eine Politikerin jetzt vielleicht für so die Sympathie, für den Sympathiefaktor wäre es vielleicht gut, aber ich glaube, die Kompetenz würde dann gleich wieder so ein bisschen angezweifelt werden, weil die ist ja dann nicht tough genug. Die kann sich ja gar nicht durchsetzen.
Genau so ist es eigentlich. Also weswegen ich es auch schwierig finde, von irgendwie positiv oder negativ zu sprechen, weil es halt auf den Kontext drauf ankommt. Und in der Politik ist es eben genau so, dass zum Beispiel diese Wärme oder Kooperationsfähigkeit oder Einfühlungsvermögen, dass das halt nicht unbedingt als positiv gesehen wird, weil wir, und das ist ein anderes Stereotyp, also wir haben auch Stereotypen über das Berufsfeld Politiker zum Beispiel, und da ist unsere Erwartung eben, dass PolitikerInnen eher tough sein sollten, entscheidungsfreudig, eine gewisse Affinität zum Risiko und so weiter zu haben. Und deswegen sind eigentlich alle diese Eigenschaften, die eher Frauen oder weiblich gelesenen Personen zugeschrieben werden, dass die gar nicht so gut sind. Und das hat dann Auswirkungen eben darauf, wie wir PolitikerInnen wahrnehmen. Und das sind häufig nicht gute Auswirkungen. Also wir wissen zum Beispiel, wenn wir Leute, ich sag mal ganz explizit, fragen, so würdet ihr einen männlichen Bundeskanzler oder eine weibliche Bundeskanzlerin bevorzugen, dann gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Also die meisten Leute sagen beides gleich, das ist mir nicht so wichtig, Hauptsache die Person ist kompetent und so weiter. Aber wenn wir dann etwas subtilere Fragen stellen und da geht es dann darum, wer wird als kompetenter wahrgenommen, gibt es halt doch noch gibt's Evidenz, dass diese Stereotypen einen Effekt haben und dass doch viele Leute eben noch Männer als kompetenter in dem Feld Politik wahrnehmen.
Und wahrscheinlich wirken sich ja auch, also die Tatsache, wie du schon gesagt hast, was man eigentlich für ein Bild hat, von was macht eigentlich gute PolitikerInnen aus, kommt natürlich auch wiederum von so einem patriarchal geprägten Kontext. Und deswegen sind ja diese Eigenschaften, die halt auch eigentlich eher so klassisch männlich geprägt sind, das, was man so erwartet. Also das, also auch da schon, ne? Also da kommt man ja gar nicht mehr wieder raus aus der Nummer.
Ich denke, auf der einen Seite die zugeschriebenen Eigenschaften sind hier ganz relevant, aber auf der anderen Seite auch, denkt man überhaupt an Frauen, wenn man an eine bestimmte Gruppe denkt? Also es gibt Forschung zu der Fragestellung, die also zum Beispiel sagt, nenn mal Beispiele für Wissenschaftler oder Beispiele für Wissenschaftlerinnen oder Beispiele für WissenschaftlerInnen. Und je nachdem, wie man die Frage stellt, ist also die Anzahl der Frauen, die genannt werden als Beispiele, als Exemplare, einfach dramatisch unterschiedlich. Und die gerade in Sprachen wie im Deutschen, wo es also ein generisches Maskulinum gibt, beeinflusst schon alleine das, wie wir darüber nachdenken, welche Personen überhaupt in Frage kommen würden. Also wenn wir darüber nachdenken, ob jetzt die nächste Kandidatin als Bundeskanzlerin zur Verfügung stehen sollte, dann ist es da schon ganz zentral, wie wir überhaupt die Frage stellen.
Diese Art von Bias lässt sich auch in der KI ganz gut wiederfinden. Also wer mal sich den Spaß machen will, diese Sprachmodelle zu befragen, wie ChatGPT mit übersetzt mir bitte folgenden englischen Satz, the nurse wrote a report ins Deutsche, und dann kommt die Krankenschwester heraus, und wenn man sagt, the doctor wrote a report, ist es der Arzt. Und bei bildgenerativen Systemen ist es auch ganz ähnlich, wenn man sich da Bilder von Wissenschaftlern generieren lässt oder in Englisch ist es ja genderneutral eigentlich, grammatikalisch nicht gegendert, show me a researcher, und dann sind das in der Regel altgediente, offenbar alte weiße Männer vor Oxford-Bücherregalen. Und das ist dann das Stereotyp eines Wissenschaftlers, das herauskommt.
Definitiv. Jetzt haben wir schon kurz über Rimas und Nadines Bereich gesprochen. Benjamin, da gab es ja auch einen Aufsatz zum Beispiel über Stereotype beim Gaming. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen noch.
Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen Zeitreise machen, weil es ist schon 10 Jahre her, dass wir das angefangen haben. Aber damals war es so, müssen wir uns wirklich ein bisschen zurückversetzen, bevor Trump gewählt war, wir dachten alle noch, das passiert nie und so, was war das, eine schöne Zeit. Also 2015 rund um den Dreh, und damals war es noch ein großes Thema in der Videospieldebatte, dass es so eine Wagenburg-Mentalität gab innerhalb des Gamings. Das kann man auch ein bisschen historisch erklären, das kam so aus dieser ganzen Amoklaufdebatten in den frühen 2000ern, wo man den Eindruck hatte, in der Gaming-Community, die Politik will uns die Spiele verbieten. Und deshalb gab es von vornherein so diese Tendenz, Wagenburg zu bilden und zu sagen, da gibt es irgendwelche Leute, die von außen kommen und uns bedrohen und uns das alles madig machen wollen. Und zu der Zeit, 2014, 15 eben, hatte sich daraus eine starke antifeministische Community gebildet. Und die ist auch tatsächlich dann ziemlich deutlich übergewechselt hin zu Trump. Anderes Thema. Nun aber jedenfalls, diese Community hatte immer stark die Behauptung, Gaming, das machen ja Frauen sowieso nicht. Und Gaming ist eigentlich auch ein rein männlicher Bereich und das ist auch in Ordnung so. Und deshalb sollte es eigentlich auch so sein, dass alle Videospiele, die entwickelt werden, mit primärer Zielgruppe für Männer entwickelt werden. Und wenn dann Frauen das auch gut finden, ist das ja nett. Aber eigentlich ist das eine männliche Domäne und das ist auch richtig so. Und zum einen ärgert mich das natürlich an sich, dass es solche Behauptungen gibt. Aber auch aus wissenschaftlicher Sicht ist es insofern interessant, weil man sich ja fragen kann, wie kommt denn sowas überhaupt zustande? Weil empirisch sprachen eigentlich auch damals schon die Daten dagegen. Also wenn man sich so die Statistiken aus der Videospielbranche angeschaut hat, wer kauft denn Spiele, wer spielt denn Spiele, dann war das schon damals ziemlich ausgeglichen und ist es auch eigentlich bis heute, sodass offenbar, um diese Behauptung zu halten, irgendwelche kognitiven Mechanismen stattfinden, um sich das wegzuerklären. Und dann wird halt irgendwie die Gaming-Community aufgeteilt in so einen inneren Kern. Das sind die echten Gamer und das sind dann angeblich die Männer und dann die Peripherie. Und da halten sich irgendwie die Frauen auf und die machen halt so dann Handyspiele oder sowas. Das ist das Stereotyp, was dann damit verknüpft wurde. Man sollte jetzt Rimas Gesicht sehen. Ja, ich teile deine Reaktion. Genau, aber jedenfalls haben wir dann versucht, uns das wirklich systematisch anzugucken und uns zu überlegen, okay, jetzt versuchen wir mal, das ernst zu nehmen und überlegen uns mal, wenn man das wirklich ernst nehmen würde und jedes einzelne Kriterium, das man sich so ausdenken kann, zum Beispiel, wir unterscheiden Kern und Peripherie nach, wer spielt wie viel, welche Genres spielt man und so weiter und trotzdem lässt es sich immer noch nicht ganz halten und das Einzige, was halbwegs funktioniert, wenn man so eine Exklusivität herstellen wollen würde, ist, dass zu der Zeit die öffentlich sichtbaren Personen, die Gaming repräsentieren, sowas wie Streamer zum Beispiel, sowas wie Pro-SpielerInnen, dass das fast exklusiv Männer waren, zu der Zeit noch, ist inzwischen tatsächlich auch nicht mehr so deutlich so. Und daraus hatten wir dann die Erklärung geschlossen, dass vermutlich viel mit Sichtbarkeit zu tun hat und wer als Gamer tatsächlich in Erscheinung tritt und sich auch wagt, als Gamer zu identifizieren. Denn das andere, was damit natürlich verbunden ist, ist, dass diese Rolle Frauen nicht gleichermaßen zugänglich ist. Denn es gibt ja Sanktionsmechanismen, sozial gesehen, sobald man in einem kompetitiven Videospiel als Frau den Sprachchat anmacht, ist man mit so viel Unfug direkt, also Unfug ist freundlich ausgedrückt, mit so viel Beleidigung, Diskriminierung konfrontiert, dass man da relativ schnell keinen Bock mehr drauf hat. Und das erzeugt natürlich wieder einen negativen Effekt auf die Sichtbarkeit, was dann wieder das Exklusiv-Gaming, männliche Gamer-Stereotyp verstärkt. Und genauso ähnliche Mechanismen gab es halt auch im Pro-Gaming-Bereich oder im Streaming-Bereich. Da gibt es ja jetzt auch vor kurzem immer noch die große Debatte um Social Yoga und so weiter, wenn die sich politisch äußert, unfassbarer Shitstorm aus der männlichen Gaming-Community dagegen. Das hält sich leider bis zu einem gewissen Grad bis heute. Naja, und das war eben der ursprüngliche Anlass, diesen Artikel zu schreiben und das auch im Wesentlichen der Inhalt dieses Artikels. Und das ist immer noch der meistzitierte Artikel, den ich habe tatsächlich, weil wir es zeitlich ganz gut erwischt haben. Also wir haben da einmal so einen Review gemacht über die Forschung aus mehreren Subfeldern heraus, sowohl soziologische Forschung, Gaming-Bereich Forschung als auch psychologische Forschung versucht zusammenzufassen. Und das hat anscheinend vielen, die in die Gaming-Forschung gehen wollten, danach geholfen, diese Übersicht, um da ihre eigenen Arbeiten teilweise mit drauf aufzubauen.
Und jetzt hast du ja gesagt, ne, nochmal so historisch eingeordnet, dass das ja schon eine Weile her ist, aber, also ich meine, ich jetzt als Person, die gar keine Ahnung hat so von der Szene und da auch selber, also ich bin damit einfach auch selber nicht viel mit in Berührung, ich würde tatsächlich immer noch behaupten, dass sich das aber hält, ne? Also auch jetzt, was hast du gesagt, 15, 10, 15 Jahre später, dass schon immer noch viele Menschen, also gerade die eben wirklich auch gar nicht vielleicht selber aktiv gamen oder sich in der Szene irgendwie bewegen, das so denken würden. Ne? Also ich habe in einem anderen Podcast, da ging es zum Beispiel auch mal um Hacker und Hexen und so weiter und da ist es ja auch so ein ganz ähnliches, also vielleicht auch eine ähnliche Entwicklung sogar. Und wenn du jetzt auch da, ne, irgendwie Google fragen würdest, zeig mir mal jemanden, der hackt, dann ist es wahrscheinlich auch immer so, wie heißt es nochmal? Mr. Robert? Nein. Wie hieß dieser? Ja, genau. Yeah. Also halt irgendwie so ein Dude in so einem schwarzen Hoodie, der da halt so vor sich hin hackt. Ne? Das ist halt auch, und das prägt natürlich auch immer noch ganz stark dann das Bild von eben so einer Community.
Ja, also ist insofern auch ein wichtiger Punkt, weil bei Videospielen kann man sich natürlich fragen, okay, warum ist das überhaupt relevant? Weil Stereotype über Videospiele ist ja vielleicht gesellschaftlich egal, aber zum einen ist das halt inzwischen ein riesen Bereich, macht inzwischen auch deutlich mehr Umsatz als zum Beispiel Filme, also es ist eigentlich der größte Kulturbereich, den wir so haben, ist Videospiele. Und das andere ist, dass es halt verschränkt ist mit Zugang zu anderen Bereichen, insbesondere halt in der Informatik. Also viel in der Informatik hat auch immer noch damit zu tun, dass einem Technik Affinität eher zugeschrieben wird, wenn man auch gut im Videospielen ist oder so. Und dass halt soziale Strukturen innerhalb der Informatik zum Teil bildet und sicherstellt. Und gerade dieser Zugang zu den sozialen Strukturen, der wird halt häufig Frauen, selbst wenn sie halt viel spielen, verwehrt, weil es eben diese Sichtbarkeitseffekte gibt, dass man sofort mit ja, negativen Effekten zu rechnen hat, wenn man als Frau sichtbar wird in dem Bereich und sich dann vielleicht lieber zurückhält. Genau, also insofern, es hat schon auf jeden Fall auch gesellschaftliche Konsequenzen, dass das so ist. Und ich wollte auch nicht sagen, ne, dass das jetzt super besser geworden ist. Also es gibt halt mehr Frauen, die sichtbar sind als Streamerinnen insbesondere. Da hat sich was getan. Und da würde ich auch immer noch ein bisschen hoffen, dass das Effekte hat. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie viele Frauen Informatik studieren, das hat sich seit 20 Jahren kaum geändert. Das ist immer so stabil bei 25% ungefähr. Und da tut sich dann doch relativ wenig.
Ja, das wäre nämlich auch noch meine Frage gewesen, weil ich glaube auch da, ich komme mich wieder mit patriarchal geprägter Gesellschaft, aber auch da kann man ja sagen, als diese ganze Let's Player-Szene und Twitch- und Streaming-Szene so aufkam, dass man irgendwie schon den Eindruck hat, dass häufig eben Männer, männlich gelesene Personen, sich eben wohler damit fühlen, sich vor so eine Kamera zu setzen und auch irgendwie so selbstverständlicher diesen Raum für sich beanspruchen, dass sie jetzt irgendwie was Spannendes, ausreichend Spannendes dazu erzählen haben, während sie da irgendwie vor sich hin zocken. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt. Also das, wir hatten da auch mal, auch wieder in einem anderen Podcast-Kontext, so das Thema, dass auch gerade wenn WissenschaftlerInnen angefragt werden, dass Männer viel häufiger zusagen zu bestimmten Interviews und dass Frauen einfach zurückhaltender sind und sich dann seltener trauen. Also das ist, da gibt es relativ viele Zahlen zu. Und das ist, wäre nämlich auch so eine Frage an dich gewesen, ob man beobachten kann, dass das halt besser geworden ist, sozusagen in der Community eben mehr aktive Streamerinnen gibt oder eben, ich weiß gar nicht, ob Let's Plays noch so ein Ding sind. Das war ja auch so mehr so 2000, ich weiß gar nicht mehr, wann es aufkam, 2009, 2010, wann das angefangen hat, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Aber auf jeden Fall, Streaming ist ja immer noch ein Ding. Und das macht, glaube ich, also ich glaube, das kann schon was für die Sichtbarkeit auf jeden Fall verbessern.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass sich da was in den Zahlenverhältnissen getan hat, aber auch das ist immer noch mit so perfiden Stereotypen verknüpft, weil wem dann welche Eigenschaften zugeschrieben wird, auch innerhalb des Streamings und welche Rollen zugeschrieben werden, ist immer noch doch unterschiedlich. Und ein Experiment, das wir dazu gemacht hatten, war halt insbesondere auch, wir hatten dann mit zwei Schauspielenden, eine Frau, ein Mann, gestellt, so eine Streaming-Situation. Das unterliegende Gaming-Videomaterial war exakt das gleiche, den Text, den sie gesagt haben, war auch exakt das gleiche. Und trotzdem haben 88% dem Mann geglaubt, dass er wirklich ein Gamer ist und nur zwei Drittel bei der Frau, obwohl es
Ach,
exakt
krass.
das gleiche Videomaterial war.
Krass.
Ja, also das zeigt auch immer noch, ne? Also wem da Kompetenz zugeschrieben wird, ist dann doch unterschiedlich. Und ein Punkt zum Allgemeineren, der mir auch noch einfällt, ist halt, wem eigentlich positiv angerechnet wird, gegen Stereotype zu verstoßen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ne, also ich bin männlich gelesene Person und wenn ich irgendwas Nettes mache, dann wird mir das üblicherweise positiv angerechnet. Das wird mir nicht irgendwie gesagt, die Person ist ja dann nicht tough genug oder so. Aber umgekehrt, wenn halt Frauen als kompetent sichtbar werden, dann wird ihnen tendenziell eher zugeschrieben, dass sie nicht kooperativ genug mehr sind und dass sie schwierig in der Zusammenarbeit seien oder sowas.
Genau, aber das sieht man in anderen Feldern ja auch. Also das gibt es ja in der Politik ganz viel. Und das ist so ein bisschen dieser Drahtseilakt, den weibliche Politikerinnen halt machen müssen. Also sie dürfen nicht zu weiblich sein, das ist negativ. Also wenn man zu kooperativ, zu warm und so weiter angesehen wird. Aber genau, wenn sie zu sehr diese männlichen Eigenschaften annehmen, also zu tough sind, dann wird ihnen das auch negativ ausgelegt. Also das ist halt dieser Drahtseilakt, den Frauen haben und Männer eben nicht.
Ich muss auch immer ein bisschen an die gute alte Angie Merkel denken, weil ich glaube, bei der ist das noch, hat das noch am besten funktioniert. So, das da kommt die Raute ins Bild. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das bei der noch so am besten funktioniert hat, weil die eben, die war ja nicht so weiblich. Ne? Die hat sich da auch, die war schön pragmatisch, die hatte so eine durchgehende Garderobe und Frisur. Das hat nicht so viel nach Weiblichkeit. Und das finde ich eigentlich in gewisser Hinsicht irgendwie ein bisschen tragisch, dass man halt so sowas erfüllen muss eigentlich, also wenn man jetzt sich zum Beispiel auch überlegt bei so einem Vergleich von irgendwie Robert Habeck und Annalena Baerbock, also da hat man es ja extrem gemerkt, ne? Aber ja, das finde ich ist auch schon ein schönes Beispiel.
Ja, und da gibt es auch noch andere Beispiele aus der Historie, in der Frauen jetzt wichtige politische Ämter nun nicht, noch nicht so lange bekleiden. Wenn man zum Beispiel auf Margaret Thatcher schaut, die hat sich beigebracht, um einiges tiefer zu sprechen, damit sie nicht nach einer Frau klingt, die eben nichts zu sagen hat, sondern nach jemandem, den man ernst nehmen muss. Und ernst nimmt man Leute immer in der Regel dann, wenn sie eine tiefe Stimme haben. Also wenn man sich frühe Aufnahmen von ihr anhört, dann spricht sie ungefähr eine Oktave höher tatsächlich. Und das fand ich wirklich ein absurdes Beispiel dafür, was Frauen tun, damit sie mit Stereotypen arbeiten zu ihrem Vorteil und eben in den Bereichen Anerkennung gewinnen können, für die sie eigentlich vollständig ausreichend qualifiziert sind und alleine wegen ihres Frauseins nicht zum Zuge kommen.
Und das läuft einem ja auch immer noch über den Weg bei so Stimmcoachings, Karrierecoachings, ne? Dass es auch wirklich immer noch als Tipp gegeben wird, was traurig ist, weil es funktioniert natürlich auch oft. Also man merkt das ja auch wirklich irgendwie in Runden, so Gremiensitzungen oder so. Ne? Man merkt ja immer, wer so ein bisschen länger reden darf, wer sich mehr durchsetzt. Aber ich finde es gleichzeitig auch total schlimm, dass das eben weiterhin als guter Tipp so weitergegeben wird, aber auch da gibt es ja, glaube ich, relativ viel Forschung zu, was wahrscheinlich ähnlich wie, dass dann die Personen, also dass 88% den Gamer überzeugender fanden und dass dann auch eben sehr männlichen Stimme, sagen wir mal lieber auf die Stimme bezogen und einer sehr hohen Stimme, dass wahrscheinlich auch so der Bedeutung der Aussagen mehr Gewicht zugeschrieben werden würde, wenn es eben diese tiefere basslastigere Stimme ist. Und das finde ich auch immer wieder ein bisschen erschreckend.
Das sind auch so perfide, selbststabilisierende Effekte von Stereotypen, dass wenn man halt diese Strategien anwendet, man natürlich dann auch das Stereotyp bis zu einem gewissen Grad wieder festigt. Also jetzt kein Vorwurf, ne? Aber das sind halt den Effekte, die auftreten, wenn man sagt, es gibt so Trade-offs zwischen, wie sehr darf jetzt das Stereotyp feminine Aspekte sichtbar sein, wie sehr dürfen Stereotyp gamermäßige Aspekte, und die stehen in Konflikt zueinander. Und man sich dann für zum Beispiel Gaming es stärker sichtbar zu machen, hat das so einen Effekt von, ja, aber ich bin ja keine typische Frau, die Ausnahme. Mhm. Und so können die Leute an ihren Stereotyp halt im Kopf festhalten und es bleibt leider bestehen.
Ja, vielleicht kann ich kurz noch sagen zu dem, was du sagtest, Rebecca, dass es tatsächlich aber nicht nur Stimme oder Aussehen sein muss, sondern dass wir halt wissen, dass häufig ein Name ausreicht. Also es gibt verschiedene Experimente dazu. Also man weiß zum Beispiel, dass Lebensläufe, die eigentlich identisch sind, anders ausgewertet werden, wenn männlicher Name drüber steht oder wenn weiblicher Name drüber steht. Und aus der Hochschullehre zum Beispiel, also um Beispiel hier aus unserer Nähe zu nennen, gab es ganz interessante Experimente während der Corona-Zeit, als es halt viel so Online-Kurse gab. Und da wurde ein Online-Kurs, wo halt tatsächlich nie live mit dem Lernenden oder der Lernenden interagiert wurde. Aber da wurden zum Beispiel Gruppen aufgeteilt und eine Hälfte der Gruppe wurde gesagt, das ist ein männlicher Lernender, und der anderen Hälfte wurde gesagt, das ist eine weibliche Lernende. Und hinterher wurde ausgewertet, wie kompetent diese Person wahrgenommen wurde oder wie gut der Kurs wahrgenommen wurde. Und da gab es halt Unterschiede. Und tatsächlich wurden alle von derselben Person unterrichtet. Dann haben alles genau identisch gehabt, und der einzige Unterschied war halt dieser Name, den man gesehen hat, oder ob man dachte, dass man mit einer männlichen Person oder mit einer weiblichen Person interagiert.
Ja, was man denkt, mit wem man interagiert, das macht auf jeden Fall immer einen großen Unterschied. Jetzt haben wir ja voll viel gesprochen über Stereotype gegenüber Männern und Frauen, männlich und weiblich gelesenen Personen. Ich wollte gerne nochmal kurz darauf hinweisen, dass das natürlich nicht nur für Männer und Frauen gilt, sondern auch für andere Gruppen. Also wenn man zum Beispiel eine Person ist, die, sagen wir mal, nicht aussieht wie der Stereotyp einer weißen Person, die aus Generationen aus Deutschland kommt, dann muss man auch damit rechnen, dass einem gegenüber Stereotypen aktiv werden und man entsprechend gegebenenfalls auch so anders behandelt werden wird. Also Stereotype und Vorurteile gegenüber Personen mit migrantischen Hintergründen, gegenüber Personen, die vielleicht eine Transidentität haben oder aus irgendwelchen Gründen abweichen von dem Durchschnitt, den man so kennt. Die müssen in der Regel auch damit rechnen, dass es Stereotype und Vorurteile geben wird gegen sie.
Und vor allem sind die ja fast noch, also das ist jetzt nicht zu wertend, aber so fast noch so zielloser, ne? Weil eigentlich ist es erstmal gar kein so ganz konkreter, also wenn man jetzt einen Vorwurf hätte, den man auch, also das ist ja einfach erstmal so eine grundsätzliches Misstrauen oder irgendwie unbegründete Haltung. Also das finde ich auch immer noch ganz spannend. Also wenn man jetzt das mit so einem, wie ja jetzt eher ein bisschen natürlich viel harmloseren Beispiel, wie so nach dem Motto, das, was ich gesagt habe, kluge Menschen tragen immer Brillen. Das stimmt vielleicht sogar wirklich häufig, weil am Ende irgendwie viele Menschen sich, weiß ich nicht, immer schon zu oft die Nächte mit Lesen unter der Bettdecke und das hat vielleicht die Augen geschwächt und vielleicht sind Menschen, die viel lesen, ein bisschen gebildeter, aber das heißt ja auch nicht, dass sie unbedingt klüger sind, egal. Aber auf jeden Fall finde ich das dann immer noch eine Stufe krasser, weil es eigentlich noch nicht mal irgendeinen wirklichen, ich benutze heute immer so schwierige Worte, Tatbestand gibt, sondern das ist einfach irgendwie nur so ein ganz komisches so, da bin ich jetzt erstmal irritiert.
Ja, tatsächlich gibt es ja auch Forschung aus der Grundlagenpsychologie, die sagt, es braucht überhaupt keinen, wie du sagst, in Anführungszeichen Tatbestand, sondern es reicht aus, um Leute in Gruppen aufzuteilen und Konsequenzen in deren Verhalten zu haben, also Diskriminierung. Es reicht aus, wenn es eine zufällige Zuweisung zu Gruppen gibt. Das heißt also, wir vier, von uns wirft jeder eine Münze und dann machen wir Team Kopf gegen Team Zahl. Das reicht aus. Daraus bekommen wir direkt nicht besonders große Effekte von Diskriminierung im Verhalten, aber sie sind da. Und wenn das halt schon ausreichend ist, damit wir uns irgendwie zugehörig fühlen und Teil einer Gruppe fühlen und eben abgrenzen gegenüber der anderen Gruppe, dann, finde ich, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn größere Unterschiede, denen wir auch noch sowas wie Bedeutung zuschreiben, von denen wir glauben, okay, das ist jetzt ein relevanter Gruppenunterschied zwischen, weiß ich nicht, Personen, die blaue T-Shirts tragen oder grüne T-Shirts, weil es ist irgendwie mein Fußballverein oder was auch immer, wo ich mich mit identifiziere. Ja? Wenn es also reicht, so eine kleine Unterschiede schon Diskriminierung im Verhalten produzieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass große Unterschiede, denen wir Bedeutung zuschreiben, das auch tun.
Ja, und ich meine, wir werden jetzt natürlich das große Feld des Rassismus hier nicht noch abarbeiten können in dem Podcast, aber es ist sicherlich wert, erwähnt zu werden, dass natürlich rassifizierte Vorurteile, rassifizierte Stereotypen extrem wirkmächtig sind. Und da wird insbesondere dann Kriminalität oder halt andere Dinge zugeschrieben, was sich auch nicht durch die Fakten deckt, aber sehr mit, ja, sehr viel Elan verteidigt wird.
Und politisch auch erfolgreich ist. Also tatsächlich irgendwie an diese Stereotype oder Vorurteile zu appellieren, ist politisch gar keine schlechte Strategie in dem Sinne von, es ist eine erfolgreiche Strategie. Also damit kann man tatsächlich Wählerinnen und Wähler gewinnen.
Wie wir leider kürzlich erstmal wieder gesehen haben. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen auch über die, kurz mal diesen Faktor der Selbststabilisierung von eben so Stereotypen gesprochen. Welche Rolle spielt das denn eigentlich in der Forschung? Also wenn ihr jetzt euch in Studien anschaut, also bestimmte Themen anschaut, also man muss natürlich immer seine eigene Position reflektieren, das ist klar. Aber da hat man ja dann schon immer mal auch die Sorge, dass wenn man jetzt bestimmte Dinge sich genauer anschaut, dass man irgendwie auch gleichzeitig wieder dazu beiträgt, dass sie irgendwie wieder sichtbarer werden und dass sie dann irgendwie, also damit muss man ja dann doch sensibel umgehen. Wie macht ihr das oder wie würdet ihr in euren jeweiligen Disziplinen den Umgang damit sehen?
Also ich kann natürlich jetzt nicht für meine ganze Disziplin sprechen. Ich kann aber sagen, was ich glaube, wie mein Umgang damit sich entwickelt hat. Also ich bin gestartet damit, also ich lehre also auch über Stereotypen und Vorurteile und bin gestartet damit, dass mir erstmal gar nicht klar war, warum das jetzt ein besonders heikles Thema sein sollte, anders als irgendwie die Vorlesung zu, sagen wir, sowas wie Liebe und Partnerschaft. Und dann hat sich aber in mir selber so ein bisschen so ein Unwohlsein damit entwickelt, dass ich also dachte, okay, ich muss jetzt also hier über zum Beispiel auf rassifizierten Vorurteilen basierenden Themen muss ich jetzt darüber sprechen und eigentlich möchte ich das lieber nicht. Deswegen habe ich also angefangen und im Voraus der Vorlesung gibt es also so eine Art kleine Triggerwarnung, und in der ich also explizit sage, ich muss jetzt hier Stereotypen reproduzieren, weil ich kann nicht euch was über Stereotype beibringen, ohne sie zu benennen. Und ansonsten versuche ich eine breite Bandbreite an verschiedenen Stereotypen aufzuzeigen und mich also zum Beispiel nicht nur auf Stereotype zu Männern und Frauen, zu rassisch orientierten Vorurteilen zu beziehen, sondern auch Beispiele aufzubringen eben aus anderen Gruppen, aus anderen sozialen Gruppen, Fußballvereine und so weiter, sodass wir die Bandbreite davon sehen und es eben möglich ist, diese Themen zu diskutieren, ohne notwendigerweise Stereotype zu reproduzieren. Aber gerade wenn man sich halt diese alte Forschung oder die, sagen wir mal, ganz grundständige Forschung aus der Psychologie anschaut, dann kommt man einfach daran nicht vorbei. Ja, und dann muss man also darüber sprechen, dass in Studien zum Beispiel Schwarze versus Weiße steht als Vergleichsgruppen. Und wenn das da so drin steht, dann kann ich das natürlich anders framen und kann sagen, hier geht es also um People of Color und so weiter. Aber im Text, den die Studierenden lesen, steht es natürlich anders drin. Und da einen offensiven Umgang mitzufinden, das war jedenfalls meine Strategie.
Da kann ich vielleicht direkt dran anschließen, weil bei mir ist das tatsächlich ganz ähnlich. Also eine Studie, die mir so direkt in den Kopf kommt, ist eine Studie zu politischem Interesse, wo es halt darum geht, gibt es Geschlechterunterschiede im politischen Interesse. Und tatsächlich findet man das heute immer noch, also dass Frauen ja im Durchschnitt sagen, sie sind weniger politisch interessiert als Männer. Und damit bestätigt man ja so ein bisschen eigentlich einen Vorurteil oder einen Stereotyp. Und da ist es bei mir ganz wichtig, das einfach ein bisschen einzuordnen. Also einmal zu sagen, dass viel davon tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen ist, insofern, als dass wir wissen, dass zum Beispiel da soziale Erwünschtheit mit reinspielt. Also soziale Erwünschtheit heißt, dass Befragte halt so antworten, wie sie glauben, dass es erwartet wird, dass sie antworten sollen. Und von Frauen wird weniger erwartet, dass sie politisch interessiert sein sollten. Deswegen geben die niedrigeren Wert an, wogegen von Männern mehr erwartet wird, dass sie eigentlich politisch interessiert sein sollten. Und die geben dann einen höheren Wert an. Und es hat auch was damit zu tun, wie das politische definiert oder verstanden wird. Also wenn wir nur an nationale Politik, also zum Beispiel an Bundespolitik denken, dann ist das halt sehr männlich. Und wenn wir Politik, wenn wir ein etwas weiteres Verständnis anwenden, also zum Beispiel auch Lokalpolitik, was in meinem Umfeld passiert, was in der Schule von meinem Kind passiert oder so, da sind Frauen halt tendenziell eher mehr interessiert. Auf jeden Fall ist dieses, nur weil man was findet in der Forschung, heißt das halt nicht immer, dass das tatsächlich ein Unterschied ist, der real ist, wenn man das so sagen kann, sondern dass das halt auch schon davon geprägt ist, wie wir halt unsere Welt verstehen. Und dieses Verständnis ist halt von Stereotypen geprägt. Und dann ist meine Strategie einfach, das so ein bisschen einzuordnen, also zu sagen, ja, wir finden das, aber eigentlich heißt das oder drückt das verschiedene Dinge aus und nicht nur unbedingt, dass Frauen und Männer wirklich so sind.
Ja, mir fallen auch wieder direkt mehrere Assoziationen dazu ein. Zum einen mache ich gerne wieder Werbung für die Forschung von Thekla Morgoth, das ist aber Sozialpsychologie, nicht Informatik, zum Beispiel zum Thema Risikobereitschaft und wem wird eigentlich Risikobereitschaft zugeschrieben. Da gibt es auch dieses sehr hartnäckige Stereotyp, dass Männer risikobereiter sind, aber das hängt viel damit zusammen, welche Tätigkeit man eigentlich als risikobewertet oder risikobewehrt zählt und welche nicht. Und zum Beispiel eine Sache, worauf sich das dann auch auswirkt, ist so Dinge wie Gehaltsverhandlungen im Job, weil da gibt es ja als eine Erklärung für den Gender Pay Gap, dass Frauen nicht so aggressiv verhandeln. Aber man kann eben, wenn man tiefer da hineinschaut, auch nachweisen, dass es für Frauen mit höheren Kosten verbunden ist zu verhandeln, weil das sich negativer auswirkt auf die zukünftigen Karrierechancen und dann man möglicherweise halt da mit informellen Sanktionen dann stärker zu fürchten hat. Insofern ist es eine rationale Strategie, weniger hart zu verhandeln. Und solche Sachen finde ich dann immer hilfreich zu sagen, man schaut einfach tiefer rein in das Stereotyp, wenn man es reproduziert, versucht eine Erklärung dafür zu finden, damit deutlich wird, dass es eben nicht irgendwie eine Folge aus, weiß ich nicht, ne, Gruppenunterschieden an sich oder der Gruppenzugehörigkeit als solches, sondern mittelbaren Faden, die sich darüber ergeben. Und jetzt nochmal ein informatisches Beispiel, da gab es ein großes Thema in Sachen Fairness-Forschung in den letzten Jahren. Wenn wir zum Beispiel Systeme bauen, die automatisiert Bewerbungen bewerten sollen, an sich vielleicht keine so gute Idee, aber mal angenommen, es wird gemacht. Was bedeutet dann eigentlich Fairness dort? Und da ist auch eine Definition, die man sich anschauen kann. Naja, Fairness ist es dann, wenn alle vom gleichen System bewertet werden, weil dann guckt man sich ja das Geschlecht gar nicht an. Aber das ist halt insofern nicht der Fall, weil viele Eigenschaften, die für Jobqualifikationen möglicherweise sogar sinnvoll sein können als Indikatoren, korrelieren durch strukturelle Diskriminierung, zum Beispiel mit Geschlecht, aber zum Beispiel auch mit anderen Gruppenzugehörigkeiten, auch rassifizierte Vorurteile. Und wenn man dann die Gruppenzugehörigkeit ignoriert, dann in der Tat ignoriert man, also sorgt man dafür, dass proximal Stereotype nicht wirksam werden können, aber indirekt durch die strukturellen Diskriminierungseffekte, die unter anderem auch mit Stereotypen zusammenhängen, sorgt man dafür, dass die Leute dann trotzdem schlechter bewertet werden. Und das vielleicht auch nicht so toll.
Was ich mich auch noch gefragt habe, wir hatten ja eben schon mal kurz das Thema, wann das Verwenden bestimmter Stereotype auch erfolgreich sein kann quasi und in deinem Bereich, in dem du unterwegs bist, eben hilft. Und da habe ich mich auch gefragt, so, warum setzen sich bestimmte Stereotype eben stärker durch als andere? Warum funktionieren die so gut? Warum verfestigen die sich so schnell? Und ich glaube, wie gesagt, schon, dass ein Aspekt wäre, dass das einem irgendwas bringt. Also, dass man damit irgendeinen positiven Effekt eben für sich selber und seine Zwecke hat. Aber was würdet ihr generell sagen? Also, was muss überhaupt gegeben sein, um ein erfolgreiches Stereotyp in die Welt zu setzen, wenn wir das jetzt mal ein bisschen überspitzt polemisch formulieren?
Also ich könnte jetzt mal losraten. Ich muss erst mal ein bisschen sozusagen beim Reden überlegen. Vielleicht macht das ja bei euch was auch. Ja, was glaubt ihr dazu? Hat das vielleicht was mit Machtgefälle zu tun, dass ein erfolgreiches Stereotyp dann sich gut fortsetzen kann, wenn es eben großes soziales Machtgefälle gibt?
Ja, könnte schon damit was zu tun haben, ne? Also ich denke die ganze Zeit irgendwie, kriegt man damit Zugang zu einer Ressource, zu einem Job oder zu einer Position. Und das ist ja auch quasi ähnlich, wie du sagst, mit Macht zu tun. Und wenn es gelingt, ein Stereotyp zu koppeln, dass es assoziiert wird mit dieser Ressource, mit dieser Position, dann hat man möglicherweise besseren Zugang. Das ist jetzt super abstrakt überlegt.
Sonst müssen wir die Frage weglassen. Aber ich glaube schon, also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil man ja erfolgreich seit vielen, vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden wahrscheinlich gesehen hat, dass man eben, wenn man bestimmte andere vielleicht Gruppen oder auch Eigenschaften oder wie auch immer abwertet, dass das eben schon für dich selber dann im Zweifelsfall viel bringen kann. Also jetzt nochmal, wie gesagt, auch das Beispiel wieder, wenn man eben so Migrantinnen dämonisiert, ne, und wenn man dann dadurch quasi Wählerinnen, die sowieso verunsichert sind, irgendwie das Gefühl gibt, naja, okay, wir sehen eure Unsicherheiten, wählt uns, und dann wiederum eben natürlich an die Macht kommt, jetzt im politischen Sinne, und dann eben seine komischen Vorstellungen von Politik durchsetzt. Das ist natürlich schon sozusagen erfolgreich, weil man im Zweifelsfall ja oft Vorteile daraus gewinnen kann, wenn man sie eben selber über andere erhebt. Das hat eben die Welt ja gezeigt, ob das jetzt auch, sei es jetzt auch irgendwie Nutztiere oder eben, ne, wie gesagt, Menschenpolitik sowieso oder eben auch Frauen. Also ja, es ist, im Prinzip hat das ja auch den Männern schon viele Chancen eröffnet. Und das, also ich finde, man kann ja definitiv bei all diesen Beispielen sagen, das ist halt eigentlich immer auf dem Rücken von anderen Leuten ausgetragen, und es ist halt natürlich viel leichter, Menschen eben negative Eigenschaften über so Stereotype zuzuschreiben, weil es einfach, glaube ich, gut funktioniert, sich gut verselbstständigen kann so über die Zeit. Aber also das waren so die Gedanken, die ich dazu hatte. Aber ja, ich habe mich halt nur gefragt, weil manche Dinge setzen sich ja auch nicht durch, die vielleicht aber auch eigentlich so mit demselben Mechanismus arbeiten. Deswegen fand ich das irgendwie so eine ganz spannende Frage. Aber ist jetzt, wie gesagt, natürlich, wenn man dazu auch nicht geforscht hat, muss man da jetzt einfach sich irgendwie was ausdenken. Das ist, deswegen war die Frage vielleicht auch ein bisschen gemein.
Aber vielleicht könnte ich da, das beantwortet deine Frage nur so halb, und Rima weiß das wahrscheinlich auch besser. Aber in meinem Verständnis ist es natürlich auch so, dass Stereotype halt auch einfach hilfreich sind, weil die uns so cognitive Shortcuts geben. Also wir können nicht immer jede Person, obwohl es natürlich wünschenswert wäre, aber jede Person praktisch neu und individuell einordnen oder bewerten oder uns darüber Gedanken machen. Und deswegen machen wir uns so Shortcuts und denken, ja, das ist eine Frau, deswegen ist die so, oder die ist Italienerin und deswegen macht die das so und so weiter. Und das ist vielleicht auch erfolgreich, weil es uns ja hilft im Alltag. Also das ist nicht immer gut, aber es lässt uns halt ja kognitive Ressourcen frei, um über andere Sachen nachzudenken. Und genau, deswegen funktioniert das vielleicht.
Es ist auf jeden Fall so. Also mit Menschen ist es so ein bisschen wie mit anderen Dingen auch. Wenn wir einmal die Kategorie erkannt haben, dann benutzen wir die, und das hält halt kognitive Ressourcen frei. Also zum Beispiel, wenn ich einen Stuhl sehe, erkenne ich, das ist ein Stuhl, den kann ich benutzen wie ein Stuhl. Wenn ich einen Sessel sehe, denke ich, ah ja, das ist so ähnlich wie ein Stuhl, den kann ich auch benutzen wie so ein Stuhl, kann man sich halt draufsetzen. Und so ungefähr, das ist jetzt natürlich super vereinfacht, aber so ungefähr machen wir das halt auch mit Menschen. Wir erkennen, die Person gehört zu Gruppe X, dann kann ich mit der umgehen, als würde sie zu Gruppe X gehören. Und als Organisationsprinzip unserer Kognition ist das also total sinnvoll, aber hat eben Nachteile für die Individuen, die wir nachteilig behandeln und die so behandelt werden, alleine wegen der Zuschreibung ihrer Gruppenmitgliedschaft. Ja, also die kann ja zum Beispiel auch falsch sein, diese Zuschreibung. Es kann ja sein, dass ich jemanden eine bestimmte Zuschreibung, dass ich also im Wesentlichen sage, das ist ein Stuhl, aber es ist eigentlich ein Hocker. Oder es ist ein Stuhl und es ist aber eigentlich ein Tisch. Und so funktioniert das wieder, auch bei Menschen. Manchmal liegen wir halt falsch damit, wie wir die Gruppen zuschreiben. Und das kann wiederum andere Probleme produzieren.
Eigentlich noch so eine Frage, wo ich auch schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass das sehr, sehr schwer zu beantworten ist, weil wir natürlich alle aus eigentlich demselben kulturell-regionalen Kontext kommen. Das habe ich mich nämlich gefragt, wie sehr sich Stereotype eigentlich unterscheiden, eben in unterschiedlichen kulturellen oder regionalen Kontexten, weil man kennt ja eben so seine eigenen Dinge, mit denen man aufgewachsen ist und von, also, und das ist natürlich bei, also männlich, weiblich, ne, also genderbezogenen Kontexten und rassifizierten Stereotypen, das sind natürlich Dinge, die, glaube ich, sehr international sozusagen sind, aber die können natürlich auch super unterschiedlich sein, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel in bestimmten, was weiß ich, also irgendwie Lateinamerika gibt es wahrscheinlich so komische Vorurteile gegen irgendwie andere Gruppen oder vielleicht auch religiöse oder irgendwie andere dialektale Gruppen oder so, die wir natürlich überhaupt nicht kennen. Ne? Also so, das kennt man ja schon im ganz Kleinen, so je nachdem, aus welcher Stadt man kommt, gibt es ja immer dann so das Kennzeichen von den Autofahrern, die natürlich überhaupt nicht Auto fahren können. Und das ist dann halt irgendwie in Mönchengladbach war das damals, waren das die Viersener. Die Viersener, die konnten nicht Auto fahren. Und in Niedersachsen waren das die Schaumburger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was in Bielefeld ist. Wahrscheinlich die Herforder. Nee, die Lipper. Bestimmt die Lipper. Naja, schreibt es in die Kommentare mal. Auf jeden Fall. Genau, das habe ich mich gefragt, wie unterschiedlich das, die da eigentlich sind und ob die unterschiedlich funktionieren und ob eigentlich der Mechanismus trotzdem irgendwie wahrscheinlich relativ gleich bleiben bleibt. Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder mehr so eine Ratefrage vermutlich als eine Wissensfrage an euch.
Ja, also ich glaube schon, dass der grundsätzliche Mechanismus sehr ähnlich ist. Zumindest, naja, Moment, jetzt muss ich nochmal genauer drüber nachdenken. Ich wollte gerade sagen, also ich arbeite gerade an einem Forschungsprojekt, das sich eigentlich mit dem kognitiven Mechanismus von Diskriminierung beschäftigt. Und ich habe Daten erhoben, zuerst in Deutschland, die zeigen einen bestimmten Mechanismus, der ist halt so. Und jetzt habe ich im letzten Jahr ungefähr Daten erhoben aus 20 verschiedenen Ländern, wo wir uns anschauen, ob dieser Mechanismus eigentlich derselbe ist in den verschiedenen Ländern. Und das ist nicht notwendigerweise der Fall. Also es gibt durchaus Länder, da sieht der Mechanismus halt genau andersrum aus. Und deswegen zögere ich jetzt gerade, wie ich deine Frage beantworten soll. Also auf der einen Seite glaube ich schon, dass es was Grundlegendes gibt, was eigentlich für uns alle sehr ähnlich abläuft. Auf der anderen Seite würde ich aber schon sagen, dass es nochmal Variationen davon gibt, in Abhängigkeit von zum Beispiel sowas wie Kultur oder auch eigener Persönlichkeit, die also modulieren, was jetzt genau stattfindet. Also ich glaube, man kann die Menschheit sozusagen nicht ganz so leicht über einen Kamm scheren, sondern es kommt immer darauf an, wer jetzt eigentlich die Person ist, die ein bestimmtes Stereotyp anwendet oder entwickelt. Und demnach ist es keine ganz leicht zu beantwortende Frage.
Ja, und auch die gleichen Mechanismen können sich ja unterschiedlich ausprägen, je nachdem, in welchem gesellschaftlichen Kontext sie stattfinden. Ich finde immer ganz überzeugend die soziale Rollentheorie, wo man halt sagt, wenn eine bestimmte Gruppe eine soziale Rolle besonders häufig ausführt, dann wird die Gruppe assoziiert mit den Eigenschaften, die man der Rolle zuschreibt und umgekehrt. Also das klebt dann so zusammen. Und das kann ja je nachdem unterschiedlich sein, wer aus bestimmten historischen Kontexten eine bestimmte Rolle ausfüllt oder nicht. Und da gibt es ja dieses berühmte Beispiel aus der Frühzeit der Informatik, als es noch eine Hilfstätigkeit war, also im Wesentlichen Rechnen für die Physik und das Militär und so weiter. Und das hatten dann weil viele Männer dann in anderen Tätigkeiten gebunden waren, vor allem Frauen ausgeführt in der Frühzeit. Und damals war halt dieses Rechnen und Informatik noch dann stärker mit Frauen assoziiert. Und dann später in den 80ern halt, als man damit auch mehr Geld verdiente, dann nicht mehr. Genau, und so können sich halt Sachen historisch ändern, aber auch kulturell ändern. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine ganz andere Verteilung in der Informatik im Iran und in anderen Staaten, was das Geschlecht angeht. Und je nachdem bin ich mir auch ziemlich sicher, sehen die Stereotype anders aus.
Interessanterweise würde ich aber sagen, dass unser theoretisches Verständnis davon oder unsere Hypothesen davon, wie jetzt eigentlich Stereotype und Diskriminierung in verschiedenen kulturellen Kontexten funktionieren, gar nicht so explizit ausgeprägt sind. Also viel Forschung, mit der ich mich jedenfalls auseinandergesetzt habe, macht eigentlich so einen generellen Claim und sagt, wir glauben, Diskriminierung funktioniert so. Und da jetzt zum Beispiel diese Komponente von interindividuellen Unterschieden, also Persönlichkeitsunterschieden oder zum Beispiel auch kulturellen Unterschieden mit reinzubringen, das ist, glaube ich, eine wichtige Herausforderung für die Theorieentwicklung auch. Also ich glaube, als Wissenschaft sind wir damit noch gar nicht fertig mit diesem Themenbereich, was eigentlich ganz spannend ist, weil Stereotype und Vorurteile und Diskriminierung gibt es, glaube ich, seit ungefähr immer. Das ist jedenfalls meine Annahme darüber, wie die Menschen funktionieren. Ich denke, das ist was ganz Grundlegendes. Und dass wir es also trotzdem noch nicht sozusagen so genau verstanden haben, finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache.
Da liegt also noch viel Forschungsgegenstand auf der Straße, sage ich. Also für alle Zuhörenden, die sich denken, das finde ich doch jetzt spannend, dann könnt ihr ja mal loslegen. Ich habe im Prinzip nicht mehr so konkrete Fragen. Gibt es irgendwas, was ihr noch gerne loswerden wollen würdet aus euren Disziplin, also auch in Perspektiven, gerne auch schon vielleicht verbunden mit irgendwelchen Tipps für, ja, was weiß ich, bestimmte Paper-Publikationen, Podcasts, Videos, wie auch immer.
Ja, natürlich können wir Science Heroes empfehlen, das ist ein super Podcast.
Ah, das ist, was ist denn das für ein Podcast? Das klingt interessant.
Das ist insofern auf jeden Fall ein spannender Podcast, als dass man nicht unbedingt stereotype Vertreter in der Einzelfelder da auch mal hört.
Herzlichen Dank. Wenn euch da jetzt in dem Moment nichts einfällt, dann könnt ihr mir gerne auch noch im Nachhinein irgendwelche Links oder Dinge schicken. Die packe ich dann natürlich wie immer in die Shownotes.
Ich wollte sagen, dass wir vielleicht noch gar nicht so richtig drüber gesprochen haben, was man jetzt tun kann gegen Stereotype oder gegen Diskriminierung. Also wir haben bis jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig gesagt, okay, wir haben alle Stereotype, da sind wir uns einig und wir sind auch manchmal, also müssen aufpassen, dass wir nicht diskriminieren an Stellen, wo wir das problematisch finden. Und wie schaffe ich das aber? Also wie kriege ich das hin, dass ich selber nicht in diese Falle tappe?
Finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ich habe mir fast nämlich solche Fragen schon so ein bisschen abgewöhnt, weil Menschen die immer sehr ungern beantworten eigentlich am Ende von solchen Folgen. Deswegen finde ich es gut, dass du jetzt das nochmal ansprichst.
Ja, ich finde, das ist einfach voll das relevante Thema, gerade wenn man sich vor allen Dingen die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA anguckt, wo eine Strategie, um umzugehen mit Diskriminierung, gerade im Wesentlichen abgeschafft wird. Denn eine Strategie zum Umgang ist ja das aktive Fördern von Personen, die zu marginalisierten Gruppen dazugehören oder denen diese zugeschrieben werden. Diese Personen zu fördern, das ist eine Strategie, Stereotype und Diskriminierung gegen sie abzuschwächen. Und jetzt wird aber gerade sehr in Frage gestellt, ob das eben eine relevante und eine erlaubte Strategie sein sollte.
Ja, ich frage mich jetzt gerade, wie tief ich da reingehe. Also im Bereich von wer wird zum Beispiel eingestellt auf bestimmte Jobs, was ja immer ein hart umkämpftes Feld ist, hatte ich zum Teil den Eindruck, dass die Maßnahmen, die besonders wirksam sind, auch die sind, die am wenigsten beliebt sind. Die, nämlich also zum Beispiel tatsächlich ziemlich strikte Quotenregelungen zu machen, wird fast immer abgewehrt. Und wir sind ja auch gerade in einer Zeit, wo es einen extremen Backlash gibt und das überhaupt nicht mehr politisch durchsetzbar wäre. Wäre wahrscheinlich das, was ziemlich direkt die meiste Wirkung hätte. Da gibt es auch Forschung zu. Die etwas weichere Variante davon ist halt, dass man bei Einstellungsprozessen versucht, relativ explizit zu definieren, was die eigenen Kriterien sind und nicht so Sachen macht wie von wegen, was ist die persönliche Passung, kann ich mit der Person gut oder so weiter, weil man dann noch eher die eigenen Stereotype triggert. Und das, glaube ich, kann auch ganz gut funktionieren. Zumindest kann ich ja immer ein bisschen damit angeben, dass meine Gruppe ziemlich paritätisch besetzt ist, was für eine Informatikgruppe jetzt nicht selbstverständlich ist. Aber selbst das ist ja gerade von diesem Backlash betroffen, habe ich den Eindruck. Also aller Anschein davon, dass man irgendwie berücksichtigen möchte, dass möglicherweise einzelne Gruppe größere Hürden hatten, zu dem Punkt zu kommen, wo sie schon sind, ist gerade von Verdacht in den USA auf jeden Fall betroffen und und im europäischen Kontext wird das gerade auch stärker. Also ja, politischer Kampf ist vielleicht so eine Sache, die man machen kann und vielleicht noch auf der etwas weicheren Variante oder nee, und vielleicht noch auf der etwas humorvolleren oder alltagstauglicheren Variante. Meine Doktorbetreuerin war immer sehr gut darin, mit so Stereotypen zu spielen und hat dann in Vorträgen bei Fragen häufiger mal gesagt, ja, ich verstehe ja da gar nicht so viel davon, aber eins würde mich interessieren. Und dann kam so eine 2-Minuten-Frage mit einem kompletten mathematischen Beweis drin, wo dann auch sehr deutlich wurde, dass sie gerade das Stereotyp widersprochen hat.
Ja, vielleicht könnte ich ganz kurz noch, das ist natürlich keine Strategie, weil wir da, glaube ich, kurzfristig wenig für machen können. Aber wir wissen, dass es einen Unterschied macht, wenn wir halt gesellschaftlich irgendwie Ungleichheitsstrukturen abbauen. Also, Entschuldigung, wieder das Beispiel der Politik. Wenn es tatsächlich mehr sichtbare Politikerinnen gibt, dann werden halt auch diese Stereotype kleiner. Also das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was du gesagt hast, Benjamin. Wir wissen, dass zum Beispiel Quoten da erfolgreich wären. Aber wie du sagst, auch in der Politik sind Quoten halt nicht besonders beliebt. Und so die unterliegenden Ungleichheitsstrukturen abzubauen, ist natürlich eine größere Aufgabe. Das ist nichts, was wir irgendwie jetzt so über Nacht umsetzen könnten. Und ich glaube, das braucht sehr viel Wille und ja, es braucht verschiedene Maßnahmen in verschiedenen Bereichen, um das eben irgendwie Wirklichkeit werden zu lassen.
Da gucke ich nochmal zu Rima, die Frage aufgeworfen.
Wir wissen aus verschiedenen Bereichen, dass es manchmal helfen kann, wenn wir nicht wissen um die Gruppe, zu der jemand gehört. Also man kann das natürlich für sich selbst machen. Man kann also versuchen, sich solche Informationen gar nicht erst zu holen im eigenen Entscheidungsprozess. Und man kann aber auch das auf der, sagen wir mal, systematischeren Ebene versuchen, wenn wir zum Beispiel über sowas wie Hiring-Prozesse sprechen, kann man dann versuchen, systematisch auszuschließen, dass solche Informationen relevant werden. Bekanntes Beispiel ist zum Beispiel aus der Musik das Vorspielen, wenn es darum geht, eine Position in einem Orchester zu bekommen. Das hat sich radikal geändert, nachdem klar wurde, dass Blind-Vorspielen, also alle Musizierenden sitzen hinter einem Vorhang und spielen dann die Stelle aus dem Stück vor, dann wurden plötzlich deutlich mehr Frauen eingestellt als zuvor. Ja, das ist also eine effektive Variante, um Gruppen weniger relevant zu machen, wenn man einfach nicht weiß, welche Person zu welcher Gruppe gehört. Das ist trotzdem nicht ganz leicht, denn zum Beispiel, also wenn man auf die Bühne geht und eine Person hat offensichtlich hohe Schuhe an und man hört die also klackern, dann kann man sich das sozusagen diese Informationen über die Gruppe dann doch irgendwie holen. Das heißt, man muss also sehr aufpassen, wenn man solche Prozesse designt, dass es nicht möglich oder sehr schwierig ist, sich diese Informationen über die Gruppe dann doch zu holen. Und dann kommt es nämlich also dann doch zur Diskriminierung. Und wenn man also versuchen will, auszuschließen, dass Gruppen relevante Informationen zugänglich sind, dann kann man das im Prinzip versuchen zu tun.
Und im Prinzip ist es ja wie so ein kleines Selbstkontroll-Element. Also weil, ne, wir hatten ja schon mal das Thema, klar, man muss sowieso immer alles reflektieren und drüber nachdenken, aber man kann sich eben auch dann wirklich aktiv mit Prozessen auseinandersetzen, die eben dem helfen, weil man kann sich halt auch oft nicht vertrauen. Und wenn man eben genau solche Mechanismen anwendet oder auch eben bei Bewerbungsprozessen allgemein, ne, wenn man dann sich das ohne Namen anguckt und so weiter, da gibt es ja auch natürlich schon einiges an Forschung zu. Deswegen ist das Beispiel ganz, ganz schön und dankbar. Das funktioniert eben und man darf eben nicht wieder in die Falle tappen. Und das sehe ich selbst bei uns eben im akademischen Umfeld immer wieder, dass Leute dann eben keine Lust mehr haben, auf irgendwie Quoten zu achten. Und ich denke mir so, hallo? Also wo ist das Problem? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, ich habe noch eine leichte Anmerkung dazu, weil das reinspielt in den Punkt, den ich hatte vorher zu Fairness. Also es gibt halt auch den, in der Musik glaube ich auch, das hat gut funktioniert, aber zum Beispiel für die Informatik würde ich dann immer sagen, wenn man einfach nur das blindet, hätte man Effekte, dass zum Beispiel Frauen schwieriger hatten Zugang überhaupt zu den Voraussetzungen zu kommen, die sie auf ihren Lebenslauf bekommen können. Das heißt, wenn ich weiß, das ist eine Frau, dann kann ich mir denken, okay, jetzt zum Beispiel da in so ein Hackathon reinzukommen, war wahrscheinlich für diese Person schwerer als für andere Personen und kann das umgekehrt positiv mit versuchen einzubeziehen. Und diese Möglichkeit verschwindet natürlich, wenn man es blindet, sodass dann de facto Frauen doch härter arbeiten müssen, um den gleichen Score zu bekommen in dem Hiring-Verfahren.
Auch ein ganz wichtiger Punkt.
Ich glaube, am Ende ist die Strategie vermutlich, immer wieder sich selbst in Frage zu stellen und zu überlegen, hätte ich jetzt anders entschieden, wenn das eine Person aus einer anderen Gruppe gewesen wäre. Das ist natürlich schwierig und Menschen können dieses Counterfactual Thinking gar nicht mal immer so gut und es ist auch gar nicht so leicht. Aber ich vermute, das ist wahrscheinlich am Ende das Einzige, was uns wirklich helfen wird.
Sich auch bewusst sein, wann überhaupt Stereotype vielleicht eine Rolle spielen. Genau, und sich selber da ein bisschen zu hinterfragen, hilft wahrscheinlich auch.
Ja, und man traut sich halt meistens auch einfach zu viel zu, ne? Man hält sich halt dann doch für reflektierter und woker wahrscheinlich in unseren Kreisen, als man dann eben ist. Und das ist ja, muss ja, und das, deswegen muss man sich ja auch nicht irgendwie selbst geißeln. Das ist ja auch alles, ne? Wir sind auch natürlich in einer Gesellschaft und mit Strukturen aufgewachsen und ausgebildet worden, in denen das eben uns natürlich geprägt hat. Aber genau, man muss es halt einfach auch zulassen und nicht einfach immer schon so von sich weisen. Ich glaube, das passiert gerade auch eben in unseren Kreisen relativ oft, dass man denkt, weiß ich doch alles, ne? Ich habe doch keine Vorurteile. Also, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass ja der Mechanismus, die Welt irgendwie ordnen und sortieren zu wollen, erstmal ja grundsätzlich auch sinnvoll ist, natürlich für eine Orientierung in der Welt, weil die Welt ist natürlich sehr komplex und das würde ohne auch nicht funktionieren, aber es gibt eben sehr unterschiedliche Funktionen und Konsequenzen von Ordnungsmustern, wenn ich es jetzt mal freundlich bezeichne. Und ich glaube, das muss man einfach eben immer im Hinterkopf behalten. Ja, mit diesen didaktischen Worten zum Schluss sind wir aber, glaube ich, an einem ganz guten Punkt angelangt. Wie gesagt, man könnte natürlich 1000 verschiedene Beispiele noch durchsprechen und ich finde es einfach wirklich ein sehr spannendes Thema. Vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal 2.0. Schauen wir mal, was im nächsten Jahr so los ist. Wäre ich sehr für. Vielen, vielen Dank, dass ihr so schöne Beispiele mitgebracht habt und aus euren Forschungen und auch von eurer persönlichen, also auch persönlich natürlich berichtet habt. Dafür bin ich sehr dankbar. Und genau, wie gesagt, wenn noch, also Dinge, die genannt wurden, findet ihr wie immer in den Shownotes. Da gibt es dann auch die Links zu unseren Gästinnen und ihren Webauftritten und Dingen, die eben auch von Forschung gefallen sind heute. Da findet ihr auf jeden Fall dann die weiterführenden Links zu. Und genau, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Danke.
Und ja, ansonsten abonniert natürlich diesen Podcast und folgt ihm und folgt uns auf allen Ziff-Social-Media-Seiten, damit ihr immer über neue Folgen informiert werdet. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sie winken. Ich habe es gedacht, jetzt zu winken.
Ja.